Liebe Gemeinde hier vor Ort, liebe Livestream-Gemeinde, es ist der letzte Sonntag des Jahres, gleichzeitig der letzte Tag des Jahres. So schnell kann ein Jahr vorbei sein. Insgesamt hatten wir hier mindestens 208 Gottesdienste in diesem Saal gefeiert in diesem Jahr, die russischen Gottesdienste mitgerechnet. Etwa 40 Mal das Bibelcafé, 30 Mal Gebetsgottesdienste. Wir hatten circa 10 Mal Kennenlernabende und haben ungefähr fast 200 Zeugnisse gehört, die uns ermutigt und gestärkt haben. Vielleicht habt ihr das Jahr auch ein wenig Revue passieren lassen vor eurem geistigen Auge. Viel Gnade hat Gott geschenkt. Ich weiß es nicht, wie viele Paare hier geheiratet haben. In diesem Jahr konnte ich leider nicht nachzählen. Und wie viele Babys geboren wurden, weiß ich auch nicht. Darf ich vielleicht mal Hände sehen, wer alles hat ein Kind bekommen in diesem Jahr hier? Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Einige. Und wer alles hat Grippe, Corona oder Erkältung gehabt? Oh ja, und manche vielfach, das gehört auch dazu, zu unserem Leben. Der letzte Tag des Jahres ist ein guter Tag, um Dinge abzuschließen. Und deshalb schließe ich heute auch meine Predigtreihe ab, das passte einfach so, zum ersten Thessalonicher Brief, die ich mit den Worten umschrieben habe, Leben im Licht seines Kommens. Wir haben bereits bei meiner letzten Predigt damit begonnen, uns diesen letzten Abschnitt in diesem Brief anzuschauen. Lasst mich noch einmal die letzten 6 Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, lesen, ab Vers 23. Paulus sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Amen. So schließt Paulus diesen ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich ab. Bei meiner letzten Predigt haben wir über Amazing Grace gesprochen, über die erstaunliche Gnade Gottes, die Paulus uns hier noch einmal so gut, so tiefgründig beschreibt. Und wir haben festgehalten, letztes Mal, dass die Blickrichtung des Glaubens auf diese Gnade, und zwar auf ihn selbst, den Gott des Friedens, gerichtet ist. Niemals auf uns. Der Glaube schaut auf ihn, den Gott der Gnade, und nicht auf sich selbst. Wir haben zweitens festgehalten, dass dieser Gott des Friedens selbst der Garant der Gnade ist. Er sichert uns diese Gnade zu, vom ersten Tag, an dem wir gläubig geworden sind, bis wir vor ihm stehen werden. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es tun. Und dann haben wir kurz über den Umfang der Gnade gesprochen und gesagt, dass sie den ganzen Menschen umfasst. Geist, Seele und Leib. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Menschen. Und zum Abschluss haben wir dann mit Paulus festgehalten, dass der Geber dieser Gnade unser Herr Jesus Christus ist. Denn es ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die uns angeboten wird zu einer ewigen Rettung. Heute möchte ich mit euch noch einmal vertiefend über den Umfang der Gnade Gottes reden. Paulus unterrichtet uns hier über den Umfang dieser Gnade. Und so schließen wir dieses Jahr mit dem wunderbaren Wunsch und dem Gebet des Paulus ab, wie er seinen Brief eben hier beendet, die Gnade sei mit euch, die Gnade sei mit dir ganz persönlich, auch im neuen Jahr, so wie sie mit dir und mit mir in diesem Jahr war. Nun, die Gnade hat einen erstaunlich großen Umfang, den wir permanent unterschätzen. Sie umfasst unser ganzes Wesen. Sie hat eine ungeheuer große Reichweite und reicht bis in die Ewigkeit hinein. Paulus spricht in unserem Text über drei wichtige Aspekte dieser Gnade. Er spricht über die heiligende Gnade, über die bewahrende Gnade und über die vollendende Gnade. Lasst uns zunächst einmal uns die heiligende Gnade Gottes anschauen. Paulus sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Die Gnade rettet uns nicht nur, sie rechtfertigt uns nicht nur, sie heiligt uns auch. Wir brauchen die heiligende Gnade Gottes in unserem Leben, weil unser Fleisch unheilig ist. Unser Charakter ist noch nicht heilig. Aber wir begegnen dieser heiligenden Gnade Gottes oft mit einem zwiespältigen Gefühl, wenn wir ehrlich sind. Wir wissen nicht so recht, ob wir uns über diese heiligende Gnade wirklich freuen sollen. Wir möchten zwar gerettet werden und wir nehmen deshalb die vergebende und die rechtfertigende Gnade Gottes gerne und dankbar an. Wer will nicht schon von seiner Schuld und Sünde befreit werden? Aber wenn es um die heiligende Gnade geht, dann haben wir gemischte Gefühle. Mir geht es so. Die Heiligung ist nämlich kein Geschenk Gottes, das wir erhalten wie die Vergebung und die Rechtfertigung am Tag, wenn wir gläubig werden. Die Heiligung ist vielmehr ein Trainingsprogramm Gottes. Ein Trainingsprogramm, in das uns seine Gnade hineinnimmt, nachdem wir gläubig geworden sind. Und bei diesem Trainingsprogramm geht es eben um das Training in Heiligkeit, liebe Geschwister. Ob es dir gefällt oder nicht, ob es mir gefällt oder nicht, es geht um das Training in Heiligkeit. Und dieses Training gefällt unserem sündigen Fleisch nicht. Wir tragen dieses Fleisch immer noch mit uns. Wir sind träge, wenn es um dieses Training geht. Oft sind wir nicht sonderlich darum bemüht, große Fortschritte in der Heiligung zu machen. Wir geben uns schnell mit dem Erreichten zufrieden. Aber die heiligende Gnade Gottes lässt uns nicht, wie wir sind. Auf keinen Fall. Es ist nämlich Gott selbst, der uns heiligt. Er gibt seine Ziele niemals auf. Aber er tut es nicht ohne unsere Zustimmung. Niemals. Ohne meine und deine Zustimmung. Nicht ohne unsere aktive Beteiligung und schon gar nicht ohne unseren Willen. Bei der Heiligung werden wir von Gott in die Pflicht genommen. Und das gefällt uns nicht immer. Es ist sozusagen ein Joint Venture, das wir mit Gott und Gott mit uns eingeht. Wenn es um Heiligung geht, sind wir also niemals nur passive Empfänger. Und deshalb appelliert Paulus ja auch an die Gläubigen in Thessalonich in Kapitel 4 und sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht enthaltet. Ja? Er appelliert an sie und sagt, ihr sollt euch enthalten, aktiv. Und dann sagt er in Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Bei der Heiligung geht es um die Bekämpfung und Beseitigung der Sünde in unserem Leben. Es geht um das ganz Praktische, um das sichtbare Christenleben. Es geht um das Ablegen alter, sündiger Gewohnheiten, die immer noch an uns kleben. Und es geht um das Antrainieren neuer, heiliger Gewohnheiten in unserem Leben. Im Titusbrief beschreibt Paulus die heiligende Gnade so. Titus 2, Vers 11, er sagt, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Man kann hier auch übersetzen, die gesundmachende Gnade Gottes. Allen Menschen. Und sie erzieht uns. Sie erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in der Welt leben. Habt ihr gemerkt, dass wir absagen? Dazu erzieht uns die Gnade, aber absagen muss ich und absagen musst du. Also die heiligende Gnade Gottes ist gleichzeitig die erziehende Gnade Gottes in unserem Leben. Gott ist ja unser Vater. Wir sind seine Kinder. Er ist heilig. Und er will, dass seine Kinder ihm immer ähnlicher werden. In der Praxis, im Alltag, in Realität. Ähnlicher in der Heiligkeit. Wir haben bereits den Status Heilige zugesprochen bekommen. Wir sind Heilige. Per Definition, de jura, sind wir Heilige. Die Heiligkeit unseres Retters Jesus Christus wurde uns zuerkannt. Das ist ein juristischer Fakt. Das ist ein Geschenk. Jetzt nimmt Gott uns in das Trainingsprogramm der Heiligkeit hinein, damit wir nach und nach dieser juristischen Realität auch im Alltag entsprechen. Gott ist also unser Heiligkeitstrainer und unser Vater. Und er erzieht uns mit viel Liebe und Geduld, aber er gibt sein Ziel, uns zu heiligen, nie auf. Er entlässt uns niemals aus dem Training. Wir können die Heiligung mit dem Spielen in einem Orchester vergleichen. Der einzelne Spieler macht immer wieder bestimmte Fehler, aber der Dirigent ist letztlich derjenige, der das Stück zur Vollendung und zum Erklingen bringt. Er hilft dem einzelnen Spieler, er hat Geduld mit ihm und er übt mit ihm immer wieder über einen langen Zeitraum. Und wenn der einzelne Geigenspieler, sagen wir einmal, auch verzweifelt, weil er den gleichen Fehler immer und immer wieder macht, ermutigt ihn der Dirigent nicht aufzugeben, weiter zu üben. Der Spieler hat seine Verantwortung in diesem Orchester. Er muss auf den Dirigenten hören und er muss üben, üben, üben. Übung macht den Meister. So wird er nach und nach zu einem besseren Musiker. Aber anders als in einem irdischen Musikorchester wird Gott uns aus seinem Orchester niemals entlassen. Er wird uns niemals durch einen besseren Spieler austauschen oder kündigen. Und zu meinem und deinem eigenen Erstaunen wird es bei der Premiere so sein, dass du und ich, dass wir dann unser Stück zum ersten Mal perfekt spielen werden. Die Verantwortung für das Gelingen des Stücks und für den fehlerlosen Auftritt bei der Premiere trägt der Dirigent. Deshalb sagt Paulus in Vers 24, treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Er wird es tun, aber nicht ohne uns. Immer mit uns, immer mit unserer Beteiligung, immer mit unserem Einverständnis, mit unserer ständigen Praxis in der Heiligung. Und deshalb schreibt Paulus den Philippern Worte, die scheinbar paradox klingen und doch sehr treffend die heiligende Gnade beschreiben. Philipper 2, Vers 12. Er sagt, darum, meine Geliebten, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das ist unser Part in diesem Joint Venture. Und dann sagt er, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. So wirkt also die heiligende Gnade Gottes in unserem Leben. Juan Carlos Ortiz vergleicht unser Leben in der Heiligung mit einem Auftritt von Trapezartisten im Zirkus zum Beispiel. Er sagt, der Anblick einer Trapezshow ist atemberaubend. Wir staunen über die Geschicklichkeit und das Timing. Wir staunen über beinahe Fehltritte. In den meisten Fällen befindet sich ein Netz darunter. Wenn sie fallen, springen sie auf und hüpfen zurück zum Trapez. In Christus leben wir auf dem Trapez. Die ganze Welt sollte zusehen und sagen können, seht, wie sie leben, wie sie einander lieben. Seht, wie gut die Ehemänner ihre Frauen behandeln. Und sind sie nicht die besten Arbeiter in den Fabriken und Büros? Die besten Nachbarn? Die besten Studenten? Das ist ein Leben auf dem Trapez. Eine Show für die Welt. Aber was passiert, wenn wir ausrutschen? Das Netz ist sicher da. Das Blut unseres Herrn Jesus Christus gewährt uns die Vergebung für alle unsere Verfehlungen. Sowohl das Netz als auch die Fähigkeit, auf dem Trapez zu bleiben, sind Werke der Gnade Gottes. Natürlich können wir nicht ständig auf dem Netz schlafen. Und wenn das der Fall ist, sagt Ortiz, bezweifle ich, dass diese Person ein Trapezist ist. Verstehen wir, was er meint? Wenn jemand als Christ sich Christ nennt und schläft und keine Fortschritte in der Heiligung macht über Jahre, dann bezweifle ich, dass er ein Christ ist. Und das ist wahr. Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Vielleicht bist du seit vielen Jahren Christ. Du nennst dich so. Aber es gibt keine Veränderung in deinem Leben. Du bist immer der Alte, so wie du warst, oder die Alte. Dein Charakter wird nicht besser. Deine Familie hat Mühe, mit dir klarzukommen, zusammenzuleben. Es gibt häufig Streit. Du bist egoistisch, du bist selbstsüchtig. Dein Leben dreht sich nur um dich selbst. Dann lebst du nicht in der Heiligung und bist kein Jünger Jesu. Denn Jünger Jesu leben in der Heiligung. Dann bist du auch kein Christ. Man erkennt einen Christen an seiner Frucht. Man erkennt ihn daran, dass er mit der Sünde kämpft. Dass er sich verändern lässt durch die heiligende Gnade Gottes. Oft sagen Menschen, manchmal auch Christen, das Wichtigste ist die Gesundheit. Habt ihr schon gehört, nicht wahr? Diese Aussage ist vollkommen falsch. Vollkommen. Für uns Christen. Sie ist nicht biblisch. Sie ist theologisch nicht haltbar. Sie ist unchristlich. Das Wichtigste ist die Heiligung in unserem Leben. Das Allerwichtigste ist die Heiligung. Gott hat das gesagt. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Gott hat nicht gesagt, ich bin gesund und ihr sollt gesund sein. Er hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Paulus sagt den Thessalonichern, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wenn du Christ bist, wird die heiligende Gnade Gottes deinen Charakter verändern. Und das mit großer Beständigkeit, Geduld und Ausdauer. Gott wird alle nötigen Mittel dafür benutzen, um dich in der Heiligung voranzubringen. Gott kann auch Not, Leid, Krankheit und selbst den Tod nutzen, wenn nötig, um uns in der Heiligung voranzubringen. Das sagt Paulus den Korinthern zum Beispiel. Sie wollten nicht in der Heiligung wachsen. Sie wollten nicht die Gnadenmittel, die Gott uns anbietet, annehmen und implementieren. Sie kamen betrunken zum Abendmahl zusammen. Sie lebten in Sünde. Und Paulus sagt, wisst ihr, warum ihr krank seid und viele von euch gestorben sind? Die heiligende Gnade Gottes hat eingegriffen. Gott hat euch diese Krankheit und selbst den leiblichen Tod geschickt. Damit ihr nicht samt der Welt verurteilt werden müsst. Der Herr hat vielfältige Mittel der heiligenden Gnade eingesetzt, damit wir Fortschritte machen können in der Heiligung. Es sind hauptsächlich 4 Gnadenmittel, die Gott uns als Christen schenkt. Und wenn wir darauf verzichten, auf 1, 2 oder alle dieser Gnadenmittel verzichten, dann werden wir in der Heiligung nicht wachsen. Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft mit Christen und Gabeneinsatz, Dienst. Simpel, einfach. Das sind die Gnadenmittel Gottes, die er einsetzt für unsere Heiligung. Unter anderem, nicht ausschließlich. Bete also. Gebet ist ein Gnadenmittel Gottes. Bring dich in Verbindung mit Gott. Verändert dich. Ohne Gebet wirst du in der Heiligung nicht wachsen. Wachse in Gottes Wort, lese es, studiere es, wende es auf dein Leben an und verlasse die Gottesdienste nicht. Die Bibel sagt das ausdrücklich. Ist für viele eine Gewohnheit schon damals gewesen. Lass das nicht zu deiner Gewohnheit werden. Beteilige dich an den Hauskreisen, an den Kleingruppen, an den Gebetsgottesdiensten, am Bibelcafé, wo immer du Gelegenheit hast. Es ist ein Gnadenmittel Gottes, das zu deiner Heiligung beiträgt, und diene dem Herrn mit deinen Gaben. Setze dich ein für den Herrn und seine Gemeinde. Ich weiß es nicht, ich kann mir nicht ausdenken, wo ich heute wäre, wie mein Leben aussehen würde ohne Dienst. Der Dienst des Herrn, der Einsatz für ihn und seine Gemeinde nimmt mich immer zuerst in Pflicht. Jede Predigt spricht zuerst zu mir, was immer ich tue. Und du hast das sicherlich auch erlebt, wenn du Gott dienst. Und wenn du nicht betest oder kaum in der Bibel liest, die Versammlungen nicht regelmäßig besuchst, keine Gemeinschaft mit Christen hast und deine Gaben nicht einsetzt für den Herrn, dann wirst du in der Heiligung nicht wachsen. So simpel ist das. Du wirst keine Fortschritte machen. Du wirst kein besserer, kein Gott wohlgefälligerer Mensch werden. Dann bist du entweder auch kein Christ oder wirst es über kurz oder lang nicht mehr sein. Der Autor des Hebräerbriefes sagt: Jagt nach dem Frieden und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist die heiligende Gnade Gottes. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Nun, zum erstaunlichen Umfang der Gnade gehört auch die bewahrende Gnade Gottes. Paulus sagt: Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Nun, die bewahrende Gnade Gottes, liebe Geschwister, ist für uns unerlässlich. Wir brauchen sie, weil wir auf uns alleine gestellt fallen, versagen, irren. Wir sind darauf angewiesen, wie hilflose Kinder, dass wir bewahrt werden. Wir sind stolpernde Kinder, die noch nicht wirklich gehen können. Und wir sind unterwegs auf feindlichem Gebiet. Wir haben mächtige Feinde, da ist der Satan, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Da ist die Welt mit ihren Verlockungen und Lügen, mit ihrer Verführung, mit ihrer Verfolgung manchmal. Da ist unser eigenes Fleisch mit seinen Gelüsten und Begierden. Und da ist die Sünde mit ihren nie nachlassenden Verlockungen. Paulus sagt aber im Brief an die, am zweiten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 3, aber der Herr ist treu. Trotz all dieser Gefahren, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wie dankbar können wir sein für die bewahrende Gnade Gottes? Und beachtet bitte, es geht um eine ganzheitliche Bewahrung. Geist, Seele und Leib mögen untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Bis er kommt, müssen wir bewahrt werden. Dann sind wir am Ziel und alle Gefahren sind für immer vorbei. Nun, wenn wir an unsere sichere Ankunft im Himmel bei dem Herrn denken, dann denken wir in erster Linie an unseren Geist, vielleicht noch an unsere Seele, aber selten denken wir an unseren Leib. Doch die bewahrende Gnade Gottes ist ganzheitlich. Es geht um unser ganzes Wesen, um unser komplettes Menschsein, um Geist, Seele und Leib. Unser Geist, das ist das, was uns als Person ausmacht. Das ist unser Denken, unser Bewusstsein, unsere Vernunft. Das, was uns eben zu Ebenbildern Gottes macht. Mit unserer Seele ist hier vermutlich das Empfinden, die Gefühlswelt gemeint. Die Emotionen, die Erinnerungen, unsere subjektive Wahrnehmung. Alles muss bewahrt bleiben. Alles muss bewahrt werden. Bewahrt vor Zerstörung, Verzerrung, Verschmutzung durch Sünde. Bewahrt für den Himmel. Christen haben oft Angst, dass sie im Himmel kein Gedächtnis mehr haben werden, keine Erinnerung an ihr irdisches Leben, dass das Gedächtnis quasi ausgelöscht sein wird, dass wir einander nicht mehr erkennen werden, keine Erinnerungen mehr austauschen werden. Wir unterschätzen die bewahrende Gnade Gottes. Nicht nur der Geist, sondern auch dein Seelenleben wird vollkommen bewahrt werden durch die Gnade Gottes. Aber auch das ist nicht alles. Auch der Leib muss und wird bewahrt werden für den Himmel und wird ihn unbeschadet erreichen. Was für ein großartiges Geschenk ist die bewahrende Gnade Gottes. Neben der heiligenden und bewahrenden Gnade erwähnt Paulus dann noch die vollendende Gnade. Er tut das, indem er dieses Adjektiv untadelig verwendet. Die vollendende Gnade. Wir werden untadelig bewahrt. Euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden. Es ist dieses Wort untadelig. Wenn Christus kommt, werden wir durch die Gnade Gottes eben tadellos sein. Ohne Makel, perfekt, unfehlbar, vollkommen, fehlerlos, ideal, strahlend und herrlich vor ihm stehen. Das ist es, was Paulus sagt. Untadelig. Nicht, weil wir es dann endlich geschafft haben. Nicht, weil wir uns so angestrengt haben. Nicht, weil wir auch nur einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Nein, er selbst aber, der Gott des Friedens, wird es getan haben. Judas formuliert es sehr schön in seinem Brief. Er sagt, dem aber, der euch ohne Straucheln, ohne Fallen, zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in aller Ewigkeit. Gott kann uns und wird uns tadellos bewahren, vor seine Herrlichkeit makellos hinstellen, mit Jubel, mit Freude. Das ist es, was die Gnade Gottes tut in unserem Leben. Bis er kommt, müssen wir bewahrt werden. Aber wenn er kommt, werden wir vor ihm stehen und untadelig sein. Wir unterschätzen die Gnade Gottes permanent, nicht wahr? Wir unterschätzen sie. Wir sollten es lernen, die Gnade Gottes in ihrem ganzen Umfang zu sehen. Den Philippern sagt Paulus, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Was Gott beginnt, das vollendet er immer in Perfektion. Als er die Welt schuf, sagte er am Ende, es ist sehr gut. Und wenn wir vor ihm stehen werden, wird er auch sagen, es ist perfekt. Perfekt. Und diese Vollendung wird unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib betreffen. Johannes versichert uns das im 1. Johannesbrief 3, Vers 2. Er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar wird, wir ihm gleich sein werden. Gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ihm gleich sein. Das ist es, was diese Untadeligkeit, diese Perfektion ausmachen wird. Was für uns heute unvorstellbar ist, das wird die Gnade Gottes in uns und an uns vollenden. Wir werden in seinem Charakter so sein wie Jesus. Paulus bestätigt uns das im Römerbrief 8, Vers 29. Er sagt, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir werden eine große himmlische Familie sein, viele Brüder und Schwestern, die alle perfekt, fehlerlos, vollkommen, ideal sind, wie unser ältester Bruder und Retter, Herr und König Jesus Christus. Er wird für immer der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Das ist Gottes Plan. Eine große Familie aus vollkommenen, tadellosen, perfekten, strahlenden Töchtern und Söhnen mit Jesus Christus als dem Ersten unter uns. Und die Vollkommenheit wird sich nicht nur auf den Charakter und den Geist beziehen, sondern auch auf den himmlischen Leib. Den Korinthern sagt Paulus das in Kapitel 15 im 1. Korintherbrief, Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. So wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Gottes Erlösungsplan ist vollkommen und lückenlos. Er beinhaltet unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Der Umfang seiner Gnade ist allumfassend. Er umfasst unser ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Den Philippern schreibt Paulus in Philipper 3, ab Vers 20, unser Bürgerrecht, unsere Staatsangehörigkeit aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig sein wird seinem Leib in Herrlichkeit, der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst alles unterwerfen kann. Das ist es, denke ich, was der Psalmist meint, wenn er sagt in Psalm 73, Vers 24, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Er stellt dich vor sein Angesicht in vollkommener Perfektion, in Ehren. So ist die vollendende Gnade Gottes. Wenn diese Gnade in das Leben eines toten, schmutzigen, schuldigen, sündigen Menschen hineinkommt, macht sie ihn lebendig, befreit ihn von Schuld, reinigt ihn von allem Schmutz der Sünde, versöhnt ihn mit Gott, erklärt ihn für heilig und gerecht, nimmt ihn bei der Hand und beginnt das Werk der Umgestaltung in das Bild Christi in ihm. Bewahrt ihn aber gleichzeitig auf dem Weg zum Himmel vor allen Gefahren, die ihn schädigen oder gefährden könnten. Bringt ihn zum Ziel, in die direkte Gegenwart des heiligen und gerechten Gottes, vor den Thron der Herrlichkeit und stellt ihn dort vor Gott hin, als vollkommenen, makellosen, perfekten Menschen, der jetzt diesem Gott nicht nur ohne Angst begegnen kann, sondern voller Freude und Jubel vor diesem Gott steht. Er ist jetzt ein Mensch, der Jesus Christus verblüffend ähnlich ist. Er ähnelt ihm in seinem Geist, in seiner Seele und in seinem Leib. Er ist jetzt Teil der großen, perfekten, herrlichen Familie Gottes mit vielen Brüdern und Schwestern, unter denen Jesus Christus, ihr älterer Bruder, einer von ihnen ist. Gott selbst, der Heilige und Gerechte, der Richter aller Welt, hat Freude und Gefallen an ihm. So ist die Gnade Gottes. Vielleicht sagst du, das ist ein bisschen abstrakt und theoretisch. Wie sieht das in der Praxis aus? Zwei Beispiele. Eins aus dem Alten und eins aus dem Neuen Testament. Das sind zum einen die 12 Söhne Jakobs. Jakob war der Erbe Abrahams und Isaaks und war der Segensträger Gottes für Israel und die ganze Welt. Er hat 12 Söhne, die sollen den Segen weitertragen. Aber die meisten von ihnen machen Jakob das Leben nur schwer. Sie sind alles andere als Mustersöhne. Und ich vermute, dass Jakob mehr als einmal große Zweifel daran hatte, ob diese seine Söhne Segensträger sein können, ob Gott mit ihnen zum Ziel kommen kann. Zwei von ihnen üben Rache für ihre Schwester, die vergewaltigt wird an einer ganzen Stadt. Und sie töten die gesamte männliche Bevölkerung dieser Stadt. Übertriebene, grausame Rache, so dass Jakob aus Angst vor Gegenrache fliehen muss. 10 von diesen 12 wollen ihren Bruder Josef kaltblütig töten, verkaufen ihn aber dann nach Ägypten und erzählen ihrem Vater kaltblütig, dass ein böses Tier ihn zerrissen hat. Nehmen in Kauf, dass ihr Vater jahrelang, jahrzehntelang trauert und in Leid lebt. Die Söhne Jakobs sind keine Mustersöhne. Würde Gottes Gnade mit ihnen zum Ziel kommen? Wir beobachten, wie Gott mit viel Geduld und Barmherzigkeit an den Herzen dieser Söhne Jakobs arbeitet. Er lässt Leid und Not in ihr Leben kommen. Eine Hungersnot. Sie sind besorgt. Sie haben Angst um das Leben ihrer Familien, ihrer Kinder, um sich selbst. Sie müssen nach Ägypten gehen. Und dort setzt Gott für sie einen Termin. Sie müssen ihrem Bruder Josef begegnen. Sie sind dort schließlich mit ihrer Sünde und Schuld konfrontiert. Sie haben große Angst. Sie begreifen, wie schwer sie sich versündigt haben, und sie verstehen, dass sie nicht nur Josefs Rache fürchten müssen, sondern auch Gottes Gericht. Das haben sie verdient. Sie bereuen ihre Schuld. Sie tun Buße. Gott verändert sie. Er nimmt sie bei der Hand. Er bringt sie nach Ägypten. Seine heiligende Gnade verlässt sie nicht. Seine bewahrende Gnade ist bei ihnen und begleitet sie auf Schritt und Tritt durch ihr Leben. Und schließlich bringt die vollendende Gnade Gottes sie ans Ziel. Der Glanz und die Herrlichkeit der Vollendung dieser 12 Söhne Jakobs ist verblüffend. Gott gewährt uns einen kleinen Einblick in ihre himmlische Vollendung. Johannes sieht nämlich am Ende des Neuen Testamentes, lesen wir in seiner Offenbarung, die leuchtende ewige Stadt, das neue Jerusalem. Sie ist unbeschreiblich schön, sagt er. Sie hat atemberaubende Ausmaße. Sie ist umgeben von einer Mauer und in dieser Mauer sind auf jeder Seite 3 Tore. 3 wunderschöne, glänzende Perlentore. Durch diese Tore gehen die geretteten Menschen in die Stadt hinein. Es sind insgesamt 12 Tore. Und auf jedem dieser Tore ist ein Name eingraviert. Die Namen der 12 Söhne Jakobs. Gott selbst hat ihren Namen auf die Tore des neuen Jerusalem eingraviert für die Ewigkeit. Die vollendende Gnade Gottes. Liebe Mutter, lieber Vater, hast du Sorge um deine Kinder? Ob sie auf dem Weg der Nachfolge bleiben und am Ziel ankommen werden? Du darfst wissen, nichts ist so stark im Leben deiner Kinder wie die heiligende, bewahrende und vollendende Gnade Gottes. Die Garantie der Gnade übernimmt er selbst, der Gott des Friedens. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Das gilt auch für deine Kinder. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament, da sind die 12 Apostel. Jesus beruft sie in seine Nachfolge, aber sie sind alles andere als perfekt oder fehlerfrei. Lange, lange nicht immer sind sie Vorbilder für andere. Der eine ist ein Zweifler, 2 andere nennt Jesus selbst Donnersöhne. Sie wollen ein ganzes Dorf mit Feuer verbrennen. Männer, Frauen, Kinder, nur weil dieses Dorf sie nicht willkommen heißt. Von Nächstenliebe keine Spur. Sie sind schwer von Begriff. Sie verstehen nicht, dass Jesus für sie sterben und auch verstehen muss. Sie wollen ihn daran hindern und Petrus sagt, bloß das nicht, Herr. Jesus muss sagen, geh hinter mich, Satan. Dann fliehen sie alle in der entscheidenden Stunde, als ihr Meister verhaftet und verhört wird. Und Petrus, der eifrigste und lauteste von ihnen, sagt einer Frau, 3-mal, ich kenne ihn nicht. Aber die heiligende Gnade Gottes verändert sie, macht sie zu Aposteln, zu Verkündigern des Evangeliums. Sie werden durch die Gnade Gottes bewahrt, durch Versuchung, Verfolgung und für die meisten von ihnen den Märtyrertod hindurch zur Vollendung gebracht. Und als Johannes dieses neue Jerusalem sieht, fällt ihm die wunderschöne, aus Edelsteinen erbaute, glänzende Mauer dieser Stadt auf. Er kommt näher heran an diese Mauer und ihm stockt der Atem. Er sieht auf jedem der 12 Grundsteine dieser Mauer 12 Namen der 12 Jünger Jesu. Er sieht seinen eigenen Namen dort eingraviert. Er war einer dieser Donnersöhne, der das Feuer vom Himmel herunterholen sollte. Und jetzt steht sein Name von Gott auf der Mauer der Stadt eingraviert. Diese Beispiele helfen uns zu verstehen, was Paulus meint, wenn er sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele, der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Paulus richtet zum Schluss drei Bitten an die Christen in Thessalonich. Betet für uns, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Nun, in diesen Bitten des Apostels wird die dreifache Verbundenheit der Christen unterstrichen. Christen sind erstens verbunden durch das Gebet. Brüder, betet für uns. Das sagt Paulus immer wieder. Christen stehen füreinander ein im Gebet. Paulus schätzt das Gebet, bittet immer wieder um andere Christen und Gemeinden für ihn zu beten. Unser Motto für das Jahr 24 lautet, Herr, lehre uns beten. Und ich lade dich ein, ganz persönlich, dass du dieses Motto über dein Leben im nächsten Jahr setzt. Mach es zu deinem persönlichen Motto im nächsten Jahr. Ich lade dich auch ein, bei der Gebetswoche unbedingt dabei zu sein, dass dieser Saal so voll ist wie jetzt oder noch voller, dass wir gemeinsam beten und so die Weichen stellen für dieses Jahr. Christen sind zweitens verbunden durch die Liebe. Paulus sagt, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Sie sollen sich so grüßen aufs Allerherzlichste, weil sie Brüder und Schwestern untereinander sind, eine Familie. Mit diesem Bruderkuss wurde die christliche Liebe zum Ausdruck gebracht in der damaligen Zeit. Diese Liebe, die es nur unter Christen gibt. Nein, nein, keine Angst, wir werden den Bruderkuss nicht einführen. André hat es letztes Mal schon gesagt. Der Bruderkuss ist kein Gebot. Die Liebe ist das Gebot. Die Form ändert sich von Epoche zu Epoche, von Gesellschaft zu Gesellschaft. Was aber bestehen bleibt, ist diese geschwisterliche Liebe der Kinder Gottes zueinander, an der die Welt erkennt, dass wir Jesu Jünger sind. Und Christen sind drittens verbunden durch die Lehre. Und deswegen sagt Paulus, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Das Fundament, auf dem die Christen stehen, ist die unverfälschte Lehre des Evangeliums. Und weil Paulus in seinen Briefen verbindliche christliche Lehre weitergibt und vermittelt, will er sicherstellen, dass dieser Brief nicht als Privatbrief behandelt wird, nicht in einer Schublade verschwindet, sondern dass er vorgelesen wird. Nicht nur die Thessalonicher müssen diesen Brief lesen und lehren, sondern auch wir müssen, und deswegen tun wir es, diesen Brief lesen und lehren. Und dann kommt der abschließende Satz des Briefes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Jesus ist der Geber der Gnade Gottes und seine Gnade umgibt uns und trägt uns vom Tag der Bekehrung bis zu dem Tag, an dem wir ihn von Angesicht sehen werden. Entweder wenn wir sterben oder wenn er kommt. Alles läuft auf diesen Tag hin, wenn er kommt. Die Gnade Gottes heiligt uns für diesen Tag, für diesen Termin, für diesen Moment. Sie bewahrt uns für diesen Tag und sie wird uns an diesem Tag vollenden. Für diesen Tag werden wir untadelig bewahrt. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft, für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Lieber Freund, bist du in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus geborgen? Gnade ist ein unverdientes Geschenk an einen unwürdigen Sünder. Die Gnade kann nur jemand annehmen, der sich seiner Unwürde, Sündhaftigkeit, Verlorenheit, Verdorbenheit und Schuld bewusst ist vor einem heiligen Gott. Ein stolzer Mensch ist unempfänglich für die Gnade Gottes. Wenn du verstanden hast, dass du Gnade brauchst, dass du niemals alleine stark sein kannst, dass du ein schwacher, sündiger, fehlerhafter Mensch bist, dann komm zu Jesus und nehme seine Gnade in Empfang. Gnade gibt es nur bei Jesus. Komm zu ihm und er wird dich mit seiner Gnade beschenken. Sie ist für dich kostenlos zu haben. Du musst sie nicht bezahlen. Er hat dafür bereits einen unvorstellbar hohen Preis bezahlt. Sein Blut. Wir werden ein Lied gleich gemeinsam singen und wenn du diese Gnade in Empfang nehmen möchtest, lade ich dich ein, zum Kreuz zu kommen. Und wir werden gerne mit dir beten und dich dabei unterstützen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Die Gnade